Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich, der Podcast von Swissquote. Was war das gestern für ein Gemetzel bei der Nvidia-Aktie? 17% ging es nach unten, unter die 200-Tage-Linie und man hat eine Marktkapitalisierung von knapp 600 Milliarden US-Dollar pulverisiert. Historischer Höchststand, das gab es so vorher noch nicht. Die Nvidia-Aktie damit in Sachen Marktkapitalisierung nach Apple und Microsoft nur noch die Nummer 3. Am heutigen Dienstag sehen wir einen leichten Rebound, nicht nur bei Nvidia, sondern auch am Gesamtmarkt. Gute Zahlen gab es aus der Luftfahrtindustrie, aber auch aus der Automobilindustrie. Und Donald Trump hat Scott Bessent jetzt an seiner Seite als Finanzminister. Was sonst noch wichtig ist für den heutigen Tag, womit wir rechnen können, darüber spreche ich jetzt. Weiterhin beschäftigt DeepSeek und das, was um Nvidia gestern passiert ist, immerhin eine Vernichtung von 600 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung die Gemüter. Nvidia nicht mehr das größte Unternehmen der Welt. Man ist auf Platz 3 abgerutscht hinter Apple und Microsoft. Und auch heute sah es vorbörslich zwar so aus, als würde es nach oben gehen, 3,7% konnte die Aktie zulegen, aber es war wohl mehr ein sogenannter Dead Cat Bounce, also eine technische Gegenbewegung. Denn jetzt kommen frische Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer an die Börse und haben erkannt, oh, da wurde die 200-Tage-Linie unterschritten, bei 120 Dollar verläuft diese ungefähr und verkaufen die Aktie. Denn die Frage, die im Raum ist, der blaue Elefant ist, warum soll ich für Chips, mit denen ich möglicherweise keine besseren Ergebnisse erzielen kann beim Thema Sprachmodelle, generative AI etc., kaufen und investieren, und zwar Milliardenbeträge, wenn das Ganze doch für viel günstiger zu haben ist, mit viel geringerem Energieverbrauch. Darum wird es in den nächsten Wochen und Monaten gehen beim Thema KI. Gleichzeitig hat Sam Altman von OpenAI sich zu Wort gemeldet und hat betont, er begrüße den Wettbewerb, den es gibt, und ist voll des Lobes dessen, was DeepSeek geschafft hat, das KI-Startup, das vom Hedgefonds Highflyer finanziert wird. Der hat das Embargo, obwohl in China sitzend, von dem Chip-Embargo wohl umgangen und hat wohl zwischen 10.000 und 50.000 CPUs von Nvidia an Bord und damit dieses Sprachmodell trainiert. Diese Trainingskosten übrigens sollen wohl zwischen 5 bis 6 Millionen US-Dollar gelegen haben. Informationen in den vergangenen Tagen, die andere Zahlen kolportiert hatten, waren etwas missverständlich aufgefasst worden. Also günstiger ja, energiesparender ja, aber eine wirkliche Innovation bleibt abzuwarten. Aber in einem Segment, das für den Moment zumindest überteuert scheint, wo man für eine Nvidia das 27-fache bis vor letzte Woche noch gezahlt hat, des Gewinns für 2025. Diese Zeiten sind, was Nvidia betrifft, zunächst einmal vorbei. Jetzt kann man sich fragen, ist nur der große Wasserkopf einfach mal und die heiße Luft abgelassen oder ist das möglicherweise etwas Substanzielleres? Sam Altman hat betont, dass man speziell für die amerikanische Administration in Sachen OpenAI weiter unterwegs ist. Man hat ein ChatGPT-Gov, also Government entwickelt, und das ist sicherer und effizienter. Gleichzeitig hat Donald Trump im Rahmen einer Rede bekannt gegeben, er möchte analog des Vorbildes von Israel einen Iron Dome für die USA. Gute Nachrichten für Trump auf der anderen Seite, sein Finanzministerkandidat Scott Bessent ist durch. Er ist bestätigt als Finanzminister und er hat sich gleich auch in Sachen Zöllen zu Wort gemeldet, hat vorgeschlagen, statt dass man zum 1.2. Kanada und Mexiko mit 25%igen Zöllen belegt, man möglicherweise die Staaten langsam darauf vorbereiten kann, auf das, was auf sie zukommt, indem man möglicherweise monatlich Zölle im Volumen von 2,5% erhebt und dann schrittweise diese Rate erhöht. All diese Vorschläge kamen zusammen mit hitzigen Diskussionen der Republikaner untereinander, wie das, was Donald Trump sich vorstellt, alles möglich zu machen sein soll. Hier eine kleine Liste. Trump möchte seine Steuererleichterung, die er 2017 etabliert hat, während seiner ersten Amtszeit weiter verlängern. Gleichzeitig möchte er zusätzlich noch die Besteuerung von Trinkgeld, Sozialleistungen und Nachtzuschlägen aussetzen, also weitere Steuergeschenke machen, gleichzeitig die Körperschaftssteuer senken. All das gegenfinanzieren mit Zöllen. Und das, so die Expertinnen und Experten und auch die Republikaner, das wird nicht klappen. Gleichzeitig verschlingen die Abschiebemaßnahmen, die Militärflugzeuge, mit denen Menschen aus Guatemala heute zurück in ihre Heimat geflogen werden, auch Gelder, die so im Haushalt nicht vorgesehen sind. Und die Streitigkeiten daraus, die daraus entstehen, sie scheinen für den Moment zumindest leicht zu eskalieren. Gleichzeitig gibt es Bestrebungen in Washington, dass man die Schuldenobergrenze möglicherweise von Seiten der Demokraten als Waffe nutzen könnte, sich Zugeständnisse zu holen seitens der Republikaner. Es ist wichtig, dass man zusammenarbeitet, denn im Grunde sind die Mehrheiten zwar eindeutig, aber hauchdünn. Und man braucht, sobald es Abweichler gibt, auch möglicherweise die Zustimmung hier und da, speziell beim Thema Zölle, von den Demokraten. Der Sprecher Johnson sagte, er glaube nicht, dass Trump Zölle gegen ganze Länder oder ganze Branchen aussprechen würde und anordnen würde. Trump hat daraufhin gesagt, dass er vor allen Dingen von Pharmaprodukten, von Chips sprechen würde, Verzeihung, aber auch Arzneimittelstahl, Aluminium, also einzelnen Bereichen, auf die er die Zölle erheben würde. Also nicht ganze Ersatzteile etc. etc. Gleichzeitig findet morgen die Fed-Zinssitzung statt und es wird sehr spannend sein zu erfahren in der Pressekonferenz, wie Fed-Chef Jerome Powell eigentlich reagiert auf den Druck, den Donald Trump ja macht in Richtung Leitzinssenkung. Denn wenn das, was für die fiskalpolitische Situation sich andeutet am Horizont, wahr wird, dann hat man in den USA künftig eher mit Inflation zu kämpfen und da ist dann gar nicht daran zu denken, Leitzinsen zu senken. Gleichzeitig möchte Donald Trump ja auch, dass in Sachen Ölförderung die Industrie ihren Dienst tut und die Förderkapazitäten ausweitet. Die OPEC Plus berät, ob sie auf das, was Donald Trump gesagt hat, wie sie darauf reagiert, ob sie möglicherweise im Zuge dessen, dass er den Preis weiter drücken möchte für den amerikanischen Konsumenten an der Tankstelle, dass möglicherweise man die Förderkürzungen, die man etabliert hatte, die noch das ganze Quartal geht, ob man die möglicherweise beibehält noch für das nächste Quartal. Die amerikanischen Ölproduzenten in jedem Falle tun so ein Sprecher auf gar keinen Fall etwas, was den Preis gefährden könnte. Das bedeutet, ohne dass an irgendeiner Stelle der Gleichung, beispielsweise in China durch stärkere Binnennachfrage, der Ölkonsum wieder anspringt, werden die amerikanischen Unternehmen nur sehr unfreiwillig stärkere Produktion machen, vor allen Dingen dann, wenn OPEC-Plus-Staaten möglicherweise nicht ihre Förderreduktion verlängern sollten. Zahlen gab es heute unter anderem, und auf die möchte ich jetzt zu sprechen kommen, von General Motors. Diese waren, was das Ergebnis pro Aktie betrifft, mit $1,92 über den Erwartungen ausgefallen, ebenso wie der Umsatz, der mit 47 Milliarden US-Dollar die Erwartungen übertreffen konnte. Die Aktie ist trotzdem im Seitwärtsmodus unterwegs, denn die Konsensschätzungen wurden im Grunde nur getroffen und der faire Preis der Aktie ist im Moment auf dem Niveau, wie die Perspektive es also zulässt. Fair Value könnte man an der Stelle sagen. Anders sieht es bei JetBlue aus. Die in New York ansässige Airline hat ein bescheidenes Ergebnis gemeldet und macht einen Verlust von 21 Cent je Aktie. Auch der Umsatz mit 2,27 Milliarden nur im Rahmen der Erwartungen. Gleichzeitig hat man aber, was den Ausblick betrifft, 10% mehr Kosten für das angelaufene Quartal und was das Umsatzwachstum betrifft, nur Raten zwischen 0,5 und 3,5% in Aussicht gestellt. Und das bleibt doch deutlich hinter den Prognosen von United Airlines, Delta Airlines und anderen Konkurrenten hinterher. Dementsprechend die Aktie mit minus 20% heute abgestraft. Bei Boeing waren im Grunde die wesentlichen Eckdaten bekannt. Spannend war nur, der Auftragsbestand ist mit 521 Milliarden etwas über den Erwartungen ausgefallen. Die Aktie notiert heute allerdings seitwärts. Bei Raytheon, dem Rüstungskonzern, gab es einen deutlich besseren Gewinn je Aktie als erwartet, 1,54 Dollar bei einem um über eine Milliarde mehr Umsatz an der Börse und gegenüber den Schätzungen. Auch der Auftragsbestand mit 218 Milliarden US-Dollar sehr solide. Die Aktie kann ein neues 52-Wochen-Hoch markieren, ein neues Allzeithoch heute, und bricht chartmäßig nach oben aus. Bei Royal Caribbean hat man tatsächlich von den starken Buchungszahlen, gleichzeitig angehobenen Preisen stark profitieren können. Die Zahlen, die man vorgelegt hat, waren sehr erfreulich, bei ebenfalls erfreulichem Ausblick. Dementsprechend nicht verwunderlich, dass die Aktie deutlich zulegen kann. Und jetzt noch ein paar Analystenkommentare und in der Unternehmensnachrichten, denn Honda hat sich darauf verständigt, in den USA ein kostengünstiges E-Auto zu produzieren und zu verkaufen von Preisen unter 30.000 Dollar, ist laut Nikkei die Rede. Bei TikTok wurde Microsoft von Donald Trump ins Spiel gebracht als einer der möglichen Käufer. Man hat sich seitens des Unternehmens noch nicht darauf geeinigt, und die gesamte Causa TikTok ist etwas sehr Ungewöhnliches. Allerdings hat Donald Trump ja auch gesagt, zwischen 30 und 75 Tage gäbe es jetzt noch Zeit. Analystenmeldungen gab es unter anderem nach den Zahlen auch zu Lululemon. Evercore ISI hatte die Kursziele von 440 auf 495 Dollar nach oben genommen. Positive Faktoren sind die positive Produktpipeline, die man präsentiert hat für den Sommer. Die Leute wollen raus, sie wollen Sport machen. Und dementsprechend sieht das Analystenhaus verbessertes Umsatzwachstum und eine verbesserte Gewinnsituation voraus. Bei Cisco sind es die Analysten von Exxon BNP, die die Aktie im Kursziel nach oben nehmen, von 57 auf 72 Dollar. Die positiven Katalysatoren, die im Zuge von dem DeepSeek-Release und den ganzen Gegebenheiten darum hin eine Rolle spielen, könnten sich, so der Analyst, positiv aus Cisco aufwirken. Bei Vertiv Holdings hat JP Morgan die Bewertung nach oben genommen. Man ist positiv, man sieht ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Langfristige Infrastrukturzyklen sollten zudem die Aktie beflügeln. Bei Uber hat Piper Sandler das Kursziel gesenkt, deutlich von 98 auf nur noch 82 Dollar. Ebenfalls das Kursziel für Uber gesenkt hat die Bank of America, auch hier das Kursziel nach unten genommen. Die aktuelle Bewertung der Aktie reflektiert im Grunde den Überhang bei autonomen Fahrzeugen und das etwas verringerte Potenzial bei der Expansion und gleichzeitig gewissen Margendruck, so zur Begründung. Nach den gestrigen Zahlen bei AT&T hat der Analyst von der Royal Bank Capital das Kursziel angepasst von 26 auf 27 Dollar. Zur Begründung heißt es, dass vor allen Dingen die Schätzungen für das laufende Jahr über den Erwartungen sind und der Cashflow von 123 Milliarden, der auch über den bisherigen Schätzungen lag, doch deutlich positiver ist und dementsprechend die Aktie auf dem aktuellen Niveau attraktiv. Caterpillar, die werden ja auch noch Zahlen vorlegen in dieser Woche. Da haben Steven Fischer von der UBS sich zu Wort gemeldet. Er hat das Kursziel von 295 auf 355 Dollar erhöht, in der Erwartung, dass das, was vermeldet wird, möglicherweise etwas schlechter ist, aber dann das Gesamtjahr möglicherweise doch die ein oder andere freundliche Entwicklung bereithalten könnte. Stichwort Häuser- und Immobilienmarkt in den USA. Das soll es für den heutigen Dienstag gewesen sein. Ich wünsche Ihnen gute Kurse, eine gute Zeit. Wir sehen uns morgen wieder hier, wenn Sie wollen. Bis dann. Ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.